Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk. Wir sind wieder über den Dächern der Landeshauptstadt im Überwegs und unser heutiger Gast ist ein absoluter Insider der niedersächsischen Landespolitik. Aber wir reden überhaupt gar nicht über Politik, denn er ist in besonderer Mission unterwegs. Seit dem 1. Februar diesen Jahres ist er Geschäftsführer der Ideenexpo GmbH und verantwortlich für Kommunikation und Marketing. Jetzt muss man mal sagen, er läuft schon auf Hochtouren, denn die kommende Ideenexpo im Juni 2024 soll ein weiteres Erfolgskapitel werden. Und schon jetzt ist sie ja Europas größtes Jugendevent für Technik und Naturwissenschaften. Aber er sieht noch viel mehr Chancen, er sieht noch viel mehr Potenzial. Herzlich willkommen, Martin Brüning ist bei uns.
Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung.
Martin, schön, dass du da bist. Ich habe gerade gesagt, du läufst auf Hochtouren. Jetzt müssen wir mal anfangen. Du bist ja eigentlich ein Radiomann, ein Nachrichtenmann. Du bist sozusagen viele Jahre in der Landespolitik gewesen. Erzähl mal so als kleine Einstiegsfrage, was war das für ein Gefühl, als auf einmal die Anfrage kam oder das Angebot, willst du Geschäftsführer der Ideenexpo werden?
Zögern war wirklich der Anfang, weil ich wirklich gedacht habe, kann ich das? Also es ging gar nicht um Geschäftsführung als solches und um Teamführung, weil Teamführung habe ich viel gemacht in meinem Leben. Ich habe schon zwei große Nachrichtenredaktionen geleitet, vorher in meinem Job ein Team geleitet. Das war nicht der Punkt, sondern die Kombination aus Aufgaben, also Akquise, Großunternehmen, kleine Unternehmen für sich gewinnen für die Ideenexpo, Event. Ich bin kein Eventmensch, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin ein Einzelkind und versuche Menschenmengen generell zu vermeiden. Also ich würde das privat wahrscheinlich immer versuchen, muss ich da wirklich hingehen? Da sind ja so viele Leute unterwegs. Die Kombination aber aus allem hat mich wahnsinnig gereizt, weil das ist ein ganz tolles Team, das wir haben bei der Ideenexpo. Ein sehr junges Team auch, ein sehr motiviertes Team. Und es ist natürlich ein wirklich unglaublich wichtiges, bedeutendes Event, auch für das Land Niedersachsen, das ja von Anfang an schon mit dabei war. Und wir haben auch immer so ein bisschen die Maxime gehabt, das ist gar nicht so schlimm, wenn du vielleicht nicht direkt aus dem Fachbereich kommst, weil du hast auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Mhm. Und das hat mich am Ende dann schon überzeugt, Aufsichtsratschef Volker Schmidt, der damals dann gesagt hat, natürlich kannst du das, ich weiß gar nicht, was du hier redest, natürlich kannst du das, ich weiß ja, dass du das kannst. Mhm. Und irgendwann hab ich dann in den Gesprächen auch rausgefunden, ich würde das schon gerne mal versuchen. Und wir haben ja auch viel uns vorgenommen jetzt auf der Strecke. Also eben auch, was passiert eigentlich abseits der Ideenexpo? Mhm. Da bin ich dann auch wieder genau der Richtige für. Ja. Und insofern auch vom Team her, die haben so viel Ahnung. Da muss ich ja nicht von jedem Punkt Ahnung haben. Die können das.
Na, okay. Also ich freue mich drauf. Wir reden drüber, gucken uns verschiedene Perspektiven an. Nun sitzen wir ja hier in der Plattenkiste an den Turntables, Plattentellern. Du hast vier Platten rausgesucht, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Hau mal die erste raus, damit wir mal ein bisschen gucken, was so musikalisch sich in deinem Kopf abgespielt hat oder wo du so ein bisschen
anspringst. Und du weißt, es ist gar nicht so leicht gewesen mit mir, weil ich gar nicht jetzt so ein großer Musikfan bin.
Obwohl du ja im Radio warst.
Total, also, aber ich war halt Nachrichtenmann.
Ja.
Und ich hab auch immer nichts dagegen gehabt, mir die Radiohits anzuhören. Und da war ich dann auch immer eigentlich à jour, was so gerade geht und was nicht geht, heute nicht mehr. Ja. Aber ich selber bin mal ein bisschen hierhin, dahin gewankt, aber ich war nie jemand, ich war ja mal ein paar Jahre bei einem Radiosender Fritz, einem Mediensender, zu dem kommen wir vielleicht gleich noch bei einer anderen Platte, aber ich habe mich nie über Musik definiert. Ja. Also es war ja für junge Menschen, vielleicht erinnerst du dich auch an deine Jugend, immer so wichtig, was man war. Bin ich jetzt mehr der Rocker, bin ich mehr der Popper?
Ja, klar, die Peergroup, das war so
Identitäts- und das war für mich total egal. Ich habe immer gedacht, kann doch jeder hören, was er will. Wenn jemand Schlager hören will, soll der doch machen. Ist egal. Ich habe mir als erstes ausgesucht, hier ist jetzt eine Platte von Jacques Brel in meiner Hand. Aber
belgischer Chansonnier.
Ich war, immer, ich war immer sehr frankophil. Also ich konnte auch immer besser Französisch als Englisch in meiner Schulzeit. Weil bin aber Frankreich gefahren.
Ja.
Und er hatte wirklich war großer Fan von ihm. Habe mich aber erst richtig für ihn erwärmt, als Klaus Hoffmann damals diese Jacques Brel-Lieder gesungen hat. Der hat damals in den 90ern so eine Tour gemacht. In Berlin habe ich damals ihn live gesehen und war total geflasht von ihm, wie er diese Lieder ins Deutsche übersetzt hat, wie er dieses Gefühl transportiert hat, wie er die Botschaften von Jacques Brel in den Liedern transportiert hat. Also wenn uns nur die Liebe bleibt, ein ganz, ganz, ganz toller Song von ihm. Und ich finde, dadurch hat er es zum einen geschafft, Jacques Brel am Leben zu halten, auch als Künstler, und trotzdem noch eine eigene Note hinzuzufügen. Ja. Und das, finde ich, ist was ganz Besonderes, dass man, finde ich, Contourna con l'amour genau nebenstellen kann, neben Wenn uns nur die Liebe bleibt. Und beides sind fantastische Lieder, obwohl es eigentlich dasselbe Lied ist.
Man merkt schon, du bist ein Mann der Sprache. Aha. Oder andersrum gesagt, wenn die anderen sich Platten gekauft hat, hast du dir dann Bücher gekauft?
Ich habe mir wahnsinnig, also bis heute, ich bin eine wahnsinnige Leseratte.
Ah, okay.
Und es gibt bei mir im Wohnzimmer, meine Familie hat mir mal irgendwann einen Gutschein für einen Lautsprecher geschenkt.
Ja.
Ich habe den nie gekauft, weil eigentlich brauche ich Ruhe. Also ich morgens, wenn ich aufstehe, lese ich meine Zeitungen.
Ja.
Und da läuft auch kein Radio. Bei mir würde auch nie im Badezimmer Radio laufen oder so. Oder ich mache das, was ich tue. Ich dusche mich, ich putze mir meine Zähne, ich muss dabei kein Radio hören. Ich lese Zeitungen, ich muss dabei nichts hören. Ich mache mir mein Frühstück, ich muss dabei nichts hören. Und auch abends ist es so, dass ich gar nicht auf die Idee kommen würde, da müsste ich jetzt Musik anmachen. Sondern ich habe ja mein Buch, ist doch alles gut.
Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Du hast es gerade so gesagt, es ist ja die Geburtsstunde der Ideenexpo, muss so 2006, 2007 gewesen sein. Ich glaube sogar einer der Geburtspartner war Christian Wulff, dem wird immer das so ein bisschen zugeschrieben, dass das Wort wohl von ihm so kam. Aber erzähl doch nochmal, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst oder du das selber aus deinen Beobachtungen damals, vielleicht Landespolitik so, was ist eigentlich so aus dieser Uridee heute noch immer drinne und was hat sich eigentlich so verändert in diesen Jahren 2007 bis jetzt 2024?
Ich würde sagen, die Lage. Als wir mal angefangen haben, 2006, ich bin 2006 gekommen nach Niedersachsen aus Berlin, wurde Nachrichtenchef bei FFN, zuständig auch für Landespolitik. Und ich habe mir schon diese Debatten angesehen, wo es um Fachkräftemangel ging.
Das war
damals ein Thema. Uns werden MINT-Fachkräfte fehlen, es wird einen demografischen Wandel geben. Ja. Jugendliche entscheiden sich zu wenig für MINT-Fächer. Diese Diskussion hatten wir damals schon. Und aus dieser Idee und aus dieser Debatte entstand ja damals schon die Ideenexpo. Witzigerweise, du hast es gerade angesprochen, in der Staatskanzlei von Christian Wulff, dessen Mitarbeiter ja Volker Schmidt war, der das damals eben schon angefangen hat mit umzusetzen, der dann später Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen Metall wurde, sein Leben lang die Ideenexpo da, seit es sie gibt, begleitet hat und heute unser Aufsichtsratsvorsitzender ist. Also der war von Tag 1 im Prinzip bei der Entstehung der Idee dabei. Und wir haben damals, als wir 2007 dann die erste Ideenexpo hatten, schon 162.000 Besucherinnen und Besucher gehabt.
Aus dem Stand, ne?
Genau, also klingt heute nicht mehr so viel, wenn man sagt, wir hatten 425.000, aber ganz ehrlich, genau, aus dem Stand 162.000 Leute hier in Hannover. Ich finde, das ist beachtlich und das hat damals schon gezeigt, okay, das ist eine Idee, die funktioniert. Und was sie halt verändert hat, zum einen ist, dass sie natürlich größer geworden ist im Laufe der Jahre, ne? Dass wir mittlerweile eben fast 300 Ausstellerinnen und Aussteller haben, dass wir 425.000 Besucherinnen und Besucher haben. Aber die Grundidee, MINT erfahrbar zu machen für junge Leute, dass die auch was machen mit ihren Händen, dass sie was ausprobieren, die ist gleich geblieben. Was sich aber geändert hat, ist die Lage um uns herum. Weil die Fachkräftekrise, wie wir sie heute erleben, das haben wir uns damals wahrscheinlich gar nicht vorgestellt.
Nee, da waren wir noch so ein bisschen im fröhlichen Land. Ne? Haben so ein bisschen gedacht, da können wir uns ein bisschen drum kümmern.
Genau.
Aber dass es nochmal so ein Painpoint wird, haben wir, glaube ich, alle nicht gedacht.
Genau.
Was würdest du denn sagen, wie haben sich die Kids verändert in der Zeit? Also Kids 2007, also hatten die alle auch schon ein Handy? Waren die auch schon alle so connected?
Noch nicht so richtig
gewesen. YouTube gab es ja auch noch nicht. Ja. Also die waren ja noch so ein bisschen anders anfassbar wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht, ob ich dem zustimmen würde. Ich höre mir immer ganz viel auch Kritik auch an Jugendlichen an und wie sich die so verändert haben. Klar hat das Handy da was verändert, aber ehrlicherweise ja bei uns allen. Ich meine, wir beide haben ja auch gerade unser Handy zur Seite gelegt. Wir sind ja wahrscheinlich gerade als medienaffine Menschen die schlimmsten Beispiele, die man überhaupt geben kann. Ich finde ehrlicherweise, wenn man sich die Jugendlichen heute ansieht, auch die Roadshow, die wir gerade im Moment machen. Heute war ich gerade wieder unterwegs. Wir sind jetzt im Moment gerade ganz viel unterwegs an Schulen. Wenn man die begeistert, wenn man die kriegt, wenn man ein cooles Exponat hat, wir haben so ein Exoskelett dabei, das man sich anziehen kann. Und
dann
kann man
auch
schwere Sachen leicht heben. Ich selber habe es noch nicht angehabt, aber ich sehe das immer, wie die Jugendlichen das nehmen, wie die sich damit beschäftigen.
So Robocop.
Genau. Und du kannst auch immer die schwere Kiste heben, dann wird die ganz leicht.
Ja, ist schon cool.
Und du kannst sozusagen auf dem Display mal sehen, wie funktioniert so ein Hyperloop eigentlich, ne? Magnete, die sich anschließen. Dann ist da kein Unterschied. Also Jugendliche können sich für etwas begeistern. Und die Frage ist, wie du sie kriegst. Und ich habe den Eindruck, dass die heute ganz viele Kompetenzen auch haben, die es eben auch mal früher nicht gegeben hat. Mhm. Also Mediennutzungsverhalten kann man kritisch sehen, kann man aber auch positiv sehen. Klar. Die sind dann natürlich sehr pfiffig unterwegs und die interessieren sich auch dafür. Mhm. Insofern finde ich, naja, dass sich jetzt über 15 Jahre die Jugendlichen so groß verändert hätten. Ich würde sogar bestreiten, dass sie sich über die letzten 30 Jahre so massiv verändert haben. Oft ist da ja auch, finde ich, viel Unwahrheit im Spiel. Ich meine, als ob wir da alle so helle gewesen wären, als wir mit dem Abi von der Schule gekommen sind. Und heute können die das dann auf einmal alles nicht mehr. Sehe ich nicht so. Mein Sohn hat gerade Abi gemacht. Das sind super tolle junge Leute. Die sind alle pfiffig. Ja. Die werden alle ihren Weg gehen.
Ich glaube, es ist eine jahrtausendalte Geschichte, dass die Alten immer
genau.
sagen, früher war alles besser.
Viel besser. Ja.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, Mensch, 2019 seid ihr mit 395.000 übers Gelände gegangen. Und dann habt ihr noch mal einen draufgelegt, jetzt sind 22, 425. Wohin geht denn jetzt noch die Reise? Geht das immer weiter? Kann man das weiter skalieren? Mhm. Oder wie macht ihr das mit dem Skalieren?
Ich musste heute gerade im Interview dazu Stellung beziehen und habe gerade heute nochmal gesagt, das ist eigentlich gar nicht unser Ziel. Also es ist nie so gewesen, dass wir gesagt haben bei 395, wir müssen jetzt 425.000 haben. Mhm. Wir gehen auch jetzt nicht ran und sagen, wir müssen 450.000 haben. Mhm. Das kann auch, finde ich, irgendwie nicht die Zielsetzung sein. Also die Zielsetzung muss sein, dass die Idee der Ideenexpo weiterlebt, dass das Konzept funktioniert. Meine These ist, wenn ein Konzept funktioniert, hältst du normalerweise immer deine Zahlen. Man muss ja übrigens auch immer einpreisen, die Frage bei solchen Veranstaltungen, ist das Wetter gut? Kann ich mich mit dem letzten Jahr messen? Wie sind Wege? Was passiert nach Corona? Fahren Menschen noch so viel durch die Gegend? Fahren sie nicht? Fahren sie durchs 49-Euro-Ticket sogar noch mehr? Das wissen wir ja alles ehrlicherweise nicht so richtig, weil es eben so eine große Veranstaltung ist. Also wir werden uns insofern darauf vorbereiten, dass wir im nächsten Jahr wieder etwas größer werden. Wir gehen nochmal auf mehr Fläche, 110.000 Quadratmetern statt 100.000 im kommenden Jahr. Wir haben noch eine Halle dazu genommen, die Halle 6. Die brauchen wir auch, weil wir den RoboCup, den europäischen Wettbewerb, wieder machen bei uns nächstes Jahr. Und das führt bei uns auch zu ein ganz kleines bisschen Entspannung, weil wir im letzten Jahr schon manchmal Probleme hatten, wenn wir so Peaks haben, dass wir dann wirklich auch mal eine Halle zumachen mussten und sagen mussten, okay, das wird jetzt einfach zu voll, wir kommen hier nicht mehr weiter. Das heißt, auch da haben wir durch neue Wege, durch eine Halle mehr, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Es ist aber nichts, worauf wir hinarbeiten. Okay. Also keiner geht bei uns hin und sagt, wenn wir das nächste Mal nicht 430.000 haben, ist es schlecht gelaufen, sondern uns geht es darum, wir wollen das bestmögliche Erlebnis für alle haben. Und ob das am Ende 420, 425, 430 sind, das kann ich nicht prognostizieren.
Und wenn ich also über den Parkplatz streifen würde, dann im Juni, die Autokennzeichen der Busse, weil die Schülerinnen und Schüler kommen sicherlich gerne mit dem Bus. Wo würde denn so euer Einzugsgebiet sein? Habt ihr da mittlerweile dann auch schon Städte oder vielleicht sogar Länder oder Nachbarstaaten?
Das finde ich ist das eigentlich Interessante an der Entwicklung. Es ist eben keine hannöversche oder niedersächsische Veranstaltung mehr. Also wenn wir die Statistiken uns ankommen, sind die Niedersachsen inzwischen in der Minderheit. Nur noch 42% kommen aus Niedersachsen, 58% kommen aus anderen Bundesländern. Besonders spannend finde ich immer zwei Zahlen. Die größte Gruppe kommt aus NRW. Das waren letztes Mal so etwa 60.000. Aber die kamen nicht mit Schulbussen. NRW hatte nämlich Ferien. Und das heißt, da sind Eltern mit ihren Kindern nach Hannover gefahren, um da mal auf die Ideenexpo zu gehen. Das finde ich sehr beachtlich. Der zweite ist dann immer so Hessen, das sind dann so etwa 40.000. Und ich finde besonders interessant, dass aus dem Saarland, statistisch gesehen 1%, 4.250 wären das dann, gekommen sind.
Immerhin, ne?
Die Statistik ist, glaube ich, jetzt an der Stelle dann auch ein bisschen unseriös. Aber wenn es nur 2.000, 3.000 wären, aus dem Saarland, die Strecke nach Hannover für eine Ideenexpo, das finde ich dann schon aller Ehren wert. Also ja, es gibt ein großes Einzugsgebiet aus anderen Bundesländern nach Hannover.
Kann immer nur größer werden. Du hast gerade gesagt, 300 Aussteller. Bei Ausstellern, da kann man jetzt so ein bisschen denken, ja, die haben Stände, anfassbare Exponate. Da habt ihr aber auch 720 Mitmach-Workshops oder also da, wo man richtig eingebunden wird. Und dann ist das ja eine Expo, weil ihr habt ja noch viel mehr. Ihr habt da ja Bühnenprogramme, ihr habt abendliche Nachtkonzerte. Erzähl mal ein bisschen, wie man das Thema eigentlich immer wieder in Anführungszeichen neu erfindet, damit es immer noch wieder so eine Collage, so ein Blumenstrauß wird, an dem man man 9 Tage lang Spaß haben kann.
Ja, also du musst sozusagen an ganz vielen Baustellen gleichzeitig planen. Du musst schon, wenn du in die Hallenplanung reingehst, musst du gucken, was sind denn eigentlich unsere Themenbereiche. Jetzt mal so ein Beispiel. Wir haben einen Themenbereich, der heißt jetzt Healthy Planet.
Ja.
Das heißt, wir wollen nicht nur über Gesundheit von Menschen reden, sondern wir wollen gleichzeitig über Gesundheit des Planeten reden, weil es ja auch beides aufeinander einzahlt und weil wir auch der Überzeugung sind, dass junge Menschen, gerade junge Menschen, das als wichtiges Thema für sich sehen.
Fleischkonsum,
genau.
Fleischkonsum,
Klimaschutz, was ist für mich gut, was ist für die Erde gut. Also das heißt, auch da versuchen wir bei den Themenbereichen, klar, auch bei digitalen Welten, immer zu gucken, wo ist ein Themenbereich, der nicht nur gesellschaftlich ein wichtiges Thema ist, sondern auch für junge Menschen ein wichtiges Thema ist. Wenn du über die Aussteller selber sprichst, haben wir ja sogenannte Ausstellerbetreuer, die mit den Ausstellern wirklich den gesamten Weg gehen. Vom ersten Verhandeln über den Vertrag bis zum letzten Tag der Ideenexpo, weil die einfach wirklich auch beraten sollen, welches Exponat funktioniert, was kommt bei jungen Leuten gut an, was kommt bei jungen Leuten nicht so gut an. Manchmal übrigens täuscht man sich auch. Also ich zum Beispiel hatte ein Exponat jetzt bei der Roadshow, wo ich gedacht habe, ach, das wird ja langweilig, das will ja keiner haben. Das sind diese Smart Textiles, wo du hinten dann so Anzeigen drauf hast. Ah, und ich sah auf einmal in Braunschweig, in Soltau, in Celle junge Menschen mit diesen Smart Textiles durch die Gegend laufen, die alle witzig mit diesem Knopf in der Hand, ich blinke jetzt links, ich blinke jetzt rechts, ich bleibe jetzt stehen. Und die fanden das total cool. Wo man gedacht hat, okay, alles klar, vielleicht sieht man da als 48-Jähriger auch noch einiges anders, also gar nicht so leicht zu planen, was gefällt jungen Menschen, was gefällt ihnen nicht.
Ja.
Und das geht dann sozusagen bei einer Ideenexpo wirklich über in, was planst du für Konzerte, wer muss da auf der Bühne stehen, wer ist für die Jungen interessant, aber übrigens darf man auch nicht vergessen, wer ist für Eltern interessant, wer ist für Ausstellerinnen und Aussteller, zum Beispiel Ausbildungsleiter in Betrieben interessant. Ja. Ich muss da ja ein verbindendes Element finden bei diesen Konzertabenden. Und das alles musst du sozusagen nebeneinander denken. Es muss ein bisschen zueinander passen. Es muss aber eben so diversifiziert sein, dass die Leute eben sich aus einem großen Angebot auch ihre Punkte raussuchen können.
Ja, ja. Also meistens ist man 1 bis 2 Tage da. Also
kannst du schwer sagen. Also viele Klassen kommen oft wirklich auch nur einen Tag.
Ja, ja,
es kommt ein bisschen darauf an, von wo du kommst. Ne? Also wenn du sozusagen jetzt aus Niedersachsen kommst, dann kannst du das machen mit einem Bus. Je weiter du weg wohnst, dann musst du natürlich auch ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Das wäre nochmal der nächste Schritt, schönes Zeltlager hinten auf den Parkplätzen oder so bauen. Also ich glaube, das wäre nochmal so eine ganz neue Dimension, wenn die Kids da sogar 3 Tage
Wobei lang. Ich letztens über Zelte diskutiert habe und dann kam es auf das Thema Klimatisierung und im Juni, ne, weiß man immer nicht so genau. Insofern würde ich da erstmal ein Fragezeichen an deine Idee dran machen.
Okay, dann lass uns mal eine nächste Platte hören, damit wir nochmal einen anderen Sound reinkriegen in das Thema hier.
Oh, ach komm, ich nehm die andere zuerst. Oh, guck mal, weil ich doch davon gerade gesprochen habe. Jetzt wird's richtig Gangster-Rap-mäßig.
Ja, ja.
Wie du weißt, war ich ja mal bei Fritz vom RBB, also bei den jungen, coolen Leuten. Gott sei Dank habe ich da Nachrichten gemacht und war nicht für die Musik zuständig. Aber als ich bei Fritz gearbeitet habe, von, ich glaube, 2002 bis 2006, da war große Snoop Dogg-Zeit. Und Drop It Like It's Hard war damals bei uns wirklich ein Dauerbrenner, der, würde ich sagen, alle 4 Stunden gefühlt lief. Und eine Redaktionskollegin von mir und ich waren besonders große Fans dieses Songs. Und jedes Mal, wenn es im Radio kam, haben wir draußen vor dem Studio aber die Dinger sowas von aufgedreht und sind tanzend vom Studio auf und ab. Und das war damals, würde ich sagen, einer meiner Lieblingssongs, die ich dann auch gerne, weil das natürlich so üblich war, dann auch im Auto. Wenn ich auf dem Heimweg war und der Song lief, habe ich natürlich sofort ge-SMS, muss jetzt lautstellen und dann habe ich natürlich auch, genau, und dann habe ich natürlich Schiebedach auf, Scheibe runter, Arm raushängen lassen und laut Snoop Dogg gehört.
Aber so mit Hip-Hop oder so hast du in dem Sinn eigentlich gar nicht so richtig viel. Warte mal, wir stellen die hier vorne.
Ach ja, genau,
guck mal. Dann sehen die Leute hier nochmal irgendwie so, was das für ein hartes Cover ist. Also so mit Hip-Hop oder so.
Ich bin jetzt kein Hardcore-Hip-Hopper. Ja. Irgendwie klar, wir haben jetzt, wobei der Hip-Hopper würde jetzt die Stirn runzeln. Ich war in Salzburg auch mal auf dem Fanta 4-Konzert als Jugendlicher beim Skifahren.
Ja.
Aber ich habe mich nie so einer Musikrichtung richtig zugeordnet. Also ich war eher schon so ein Pop-Typ und ja, ich mag das mal ganz gerne, aber ich hätte zum Beispiel große Probleme, glaube ich, mir ein gesamtes Hip-Hop-Album anzuhören.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich
Das wäre mir dann zu viel irgendwie, dazu bin ich dann nicht Fan genug einfach.
Nee, kann ich gut nachvollziehen. So, lass mal über MINT sprechen. Jetzt muss man erstmal allen sagen, MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Hast du sehr gut auswendig.
Ja, natürlich ganz schön viel. Ne? Ja. Über 100 Berufe. So, ich habe da mal so reingefächert irgendwie. Also Anlagenmechaniker, Fluggerätemechaniker, Karosserien, Fahrzeugbauer, Baustoffprüfer, biologisch-technischer Assistent. Also es gibt so viel Informatik. Also oder Mathematiker, Logistikbranche, Forschung und Entwicklung, IT. Also das ist ja schon ordentlich.
Ein großer Strauß,
ja. Was würdest du denn sagen, warum ist MINT so wichtig in dieser Welt heutzutage? Also 2007, da war die technologische Entwicklung wahrscheinlich auch so voll am Laufen, aber jetzt sind wir ja in so einer Geschwindigkeit von technologischer Entwicklung. Also warum ist MINT wichtig?
Naja, wenn du dir die großen Zukunftsfragen anschaust, wo findet Transformation statt? Wo sind Zukunftsthemen, an denen wir selber auch arbeiten müssen? Dann hat das ganz viel mit MINT zu tun. Mhm. Wenn du über eine Energiewende sprichst, ich brauche Ingenieure, ich brauche Projektierer, sonst wird sich kein Windrad drehen. Wenn du über eine Heizungswende sprichst, es wird jemand die Heizungen einbauen müssen, sonst wird es nicht funktionieren. Und ich sage immer wieder, wir haben eine Branche da, nur mal als Beispiel, der fehlen schon 60.000, aber sie brauchen nochmal 70.000 on top, um diese Zahlen, die wir uns da vornehmen, zu machen. Wenn du viele Erfindungen siehst, die gemacht wurden, die haben alle was mit Ingenieurwesen zu tun, die haben ganz viel mit MINT-Themen zu tun. Und es ist eben genau auch der Bereich, in dem uns auch wahnsinnig viele Leute fehlen. Vielleicht auch, weil bei einigen die Einstiegshürden auch im Kopf manchmal ein bisschen groß sind. Natürlich ist es für viele junge Menschen vielleicht schwierig. Zum einen, weil sie denken, Ingenieursstudium, oh Gott, da muss ich erstmal 4 Semester Mathe machen, ist ja furchtbar. Zum anderen aber auch, glaube ich, auch bei den Sachen, die du gerade eben vorgelesen hast. Ich glaube, ganz viele können sich gar nicht so richtig vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Also, was macht man denn eigentlich in diesem Beruf? Und vielleicht ist das nicht nur ein Thema für MINT, sondern generell auch eben das, was wir jungen Menschen bieten wollen. Ich habe mit Olaf Lies letztens einen Podcast gemacht und darüber gesprochen. Da meinte der, naja, vielleicht müssen wir auch Menschen erklären. Zum Beispiel, wir suchen im Landesministerium ja auch junge Menschen, die bei uns arbeiten. Mhm. Ja, wer weiß denn, was man in einem Ministerium macht? Was mache ich denn da, wenn ich in einer Abteilung arbeite, 8 Stunden am Tag? Keiner weiß das. Also insofern, gerade bei MINT-Berufen, aber eben auch bei anderen jungen Menschen erklären, was sind das denn überhaupt für Berufe? Was macht der denn eigentlich hier Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr? Und ich glaube, das ist halt wichtig. Und da gibt es, glaube ich, einfach, übrigens auch bei uns, wissen wir beide denn zum Beispiel, was ein, ich gucke mal auf deinen Zettel, ein Biologielaborant macht den ganzen Tag? Na, ich weiß es auch nicht so genau.
Ja, wahrscheinlich würden wir so von so einer Brille und so einem Kittel denken oder so, aber wahrscheinlich ist es gar nicht.
Total
so,
interessant. Ne? Letztens mit einer Frau gesprochen, die eben das MINT-Netzwerk leitet in Hamburg und die meinte, das ärgert sie, dass dass viele Bilder auch einfach nicht mehr so ganz stimmen.
Stigmatisieren.
Genau, also wir reden über Frauen und MINT und auf einmal habe ich eine junge Frau mit Rahmenlosbrille, natürlich im weißen Kittel und mit irgendwas aus dem Chemielabor in der Hand auf einem Foto und sie sagt, ja und wie viele Frauen im MINT-Berufen haben den weißen Kittel an? Wahrscheinlich irgendwie unter 10 oder 5%. Und trotzdem sind das so Bilder, die wir immer wieder da im Kopf haben, mit denen produzieren wir auch irgendwas mit den Bildern bei Jugendlichen, aber es muss nicht immer unbedingt was mit der Wahrheit zu tun haben.
Ermutigt ihr eigentlich auch Kinder und Jugendliche in frühen Stadium mit diesen Themen vielleicht sogar auch Gründer zu werden? Also so diesem Thema sich so zwischen Jugend forscht, entwickeln und selbstständig machen auch?
Ja.
Also weil das ist ja in dem Sinne kein Employer Branding, so für diejenigen, die da vielleicht so ihre Fachkräfte der Zukunft suchen, aber für die Idee ist es ja sehr wertvoll, dass Menschen auch sagen, ich nehme mein Schicksal selber in die Hand.
Du wirst lachen, genau das diskutieren wir gerade im Moment, auch in der Planung 24, ob das ein Thema in einem Bereich, in einer Halle sein kann. Ich finde das Thema eigentlich wahnsinnig wichtig. Man muss aber sagen, dass es oft ganz schwierig ist, Startups, die das ja am besten erklären könnten, zu uns zu bekommen, schlicht und einfach deshalb, weil das oft nur 2, 3, 4 Leute sind.
Ja.
Und dann ist eine Ideenexpo 9 Tage lang. Und dann ist das gar nicht so einfach, denen zu sagen, Mensch, komm doch mal ein paar Tage bitte zu uns auf die Ideenexpo. Weil die sagen, dafür haben wir eigentlich keine Zeit. Wir sind eben keine gewachsene Struktur mit 500 Mitarbeitern, wo man sagen kann, da kommen einfach mal 3 Leute 9 Tage und erklären das allen. Aber du hast total recht. Ich finde das Thema auch wichtig, weil das abseits von MINT, abseits von Berufsorientierung, glaube ich, ein typisch deutsches Thema auch ist, diese Angst vor Selbstständigkeit, wie schwierig ist das, wie abhängig bin ich dann auf einmal oder beziehungsweise ich habe Angst vor zu viel Unabhängigkeit und ich würde mir das wünschen, dass man das Thema stärker spielt, aber ich brauche dann eben auch die Vorbilder, denn das ist ja eben wichtig bei der Ideenexpo, dass mir nicht du oder ich als alte Säcke irgendwas erzählen, nee, klar, sondern dass mir junge Menschen, die vielleicht eine Gründung gerade hinter sich haben, sagen, du pass mal auf, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst.
Nun ist das ja eine Kultmarke, die so ein bisschen dem Land Niedersachsen gehört. Der Ministerpräsident ist immer Schirmherr und ist immer im Opening auch ein tolles Ding. Oder die Minister sind auch mit dabei. Nun kann man ja sagen, Land Niedersachsen ist ein Agrarland. Und wir sind vielleicht auch auf dem Weg zum Energieland. Das ist ja, glaube ich, so in der deutschen Diskussion gerade ein ganz wichtiges Thema. Warum ist es für Niedersachsen auch so wichtig oder so wertvoll, so eine kultige Marke zu haben?
Ich fange mal anders an. Ich finde, in Niedersachsen ist ja, ehrlicherweise würde der Ministerpräsident, weil er da auch im Aufsichtsrat sitzt, jetzt sagen, ist natürlich Autoland. Nicht nur Agrarland, sondern auch Autoland. Also ich glaube, Niedersachsen ist da sehr diversifiziert, wenn wir uns die Bereiche angucken. Aber klar, du hast recht, auch ein starkes Agrarland ist wichtig, auch ein wichtiger Wirtschaftsbereich von Niedersachsen. Ich persönlich glaube, das Gute ist erstmal überhaupt, dass das Land dabei ist. Es gibt ja auch immer wieder mal die Debatte, warum gibt es denn sowas wie eine Ideenexpo nicht woanders? Du hast es am Anfang ja gesagt, wir sind Europas größtes Jugendevent für Technik und Naturwissenschaften. Warum hat das eigentlich bisher kein anderer geschafft, das aufzuziehen? Und ich glaube, das liegt wirklich daran, weil das ein Projekt von Politik und Wirtschaft war, weil beide Seiten da zusammenhängen. Ich habe zwei Aufsichtsräte, die beide eben aus dem Ministerium kommen. Für mich ist das eine totale Bereicherung, weil die wirklich mega toll zu uns stehen, weil man die anrufen kann und sagen kann, kannst du mir mal helfen? Ich habe hier gerade, brauche mal irgendwie einen Rat, wie ich das am besten machen soll. Ich habe jetzt bei der Roadshow ganz viele Landtagsabgeordnete dabei, die wirklich kommen. Wenn ich, Mensch, willst du dazukommen? Wir sind hier in deinem Wahlkreis, komm nochmal an die und die Schule. Die kommen, weil es wirklich eine enge Partnerschaft gibt zwischen Politik und Wirtschaft. Und das hat, glaube ich, dem Land auch unheimlich genutzt, weil es ist eben nicht so leicht, sowas aufzuziehen. Und ich glaube, die Stärke der Ideenexpo ist da auch 2006/2007 entstanden, als Politik und Wirtschaft sich zusammengesetzt haben und gesagt, wir machen das zusammen und bis zum heutigen Tag machen sie es auch zusammen. Und für die Idee, für das Land ist es halt deshalb eine starke Marke, weil wir eben über die Grenzen hinaus inzwischen am Standort Hannover etwas bieten, was es woanders nicht gibt und was total top aktuell ist als Thema.
Muss man wahrscheinlich tatsächlich so attestieren, dass diese Pionierkollaboration damals, also für die Zeit, heute reden alle über Kollaboration, heute ist das auch etwas gangbarer und man ist auch ein bisschen open-mindeder mehr für dieses Thema. Damals schon das in die gemeinsame Tüte zu bringen, war schon eine tolle Sache, also muss man sagen. Ja. Und dass es auch so lange und gut hält, ist eigentlich ja ein Qualitätsmerkmal.
Und so schnell hält, damals ging vor allen Dingen, war auch erstaunlich, wie schnell sie das eben geschafft haben. Und genau, du sagst es, ich finde es auch total interessant, auch für mich jetzt als Learning, wie das bis zum heutigen Tag wirklich ein ganz enges Verhältnis ist, wo auch zum Beispiel Landtagsabgeordnete zum Beispiel, aber auch ein Bund, ja, oder Bundestagsabgeordnete aus Niedersachsen ein sehr enges Verhältnis zu diesem Projekt haben. Vielleicht auch, weil sie es über viele Jahre schon begleitet haben, einfach weil sie es kennen, weil sie vielfach da waren. Weil sie es selber vielleicht mal begleitet hat. Viele sind ja selber jung und waren da
als Schüler. Oder gehen mit ihren Kindern dahin.
Ja,
also ich begegne mit meinen Kindern auch immerhin irgendwie so. Also unter diesem Aspekt wächst man ja sozusagen
ganz genau dieser Marke auch so ein bisschen. Und deshalb glaube ich, ist das aus dem Land heraus auch eine gewisse Stärke und die ist gut nach außen, aber sie ist eben auch gut als Marke fürs Land.
Sehr gut. Jetzt gehen wir mal zur nächsten musikalischen Marke. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Weltmarke.
Ja.
Die auch schon über 40 Jahre, glaube ich.
Das musste natürlich immer mitlaufen. Depeche Mode. Ja. Damals die Ultra It's No Good hatte ich dir als Song sozusagen. Ja. Einer meiner Lieblingssongs. Gibt aber ganz viele.
Die ja, wollte ich sagen, die haben ja so viele.
Toller Song. Ja. Ne? Useless, toller Song.
Ja.
Depeche Mode war immer so eine Band, wo ich nicht zu den mega krassen Hardcore-Fans
gehöre. Warst du auch in Berlin?
Lustigerweise war ich zum ersten Mal auf einem Depeche Mode Konzert, da war ich schon Mitte 20 in Mannheim.
Ja.
Also in Berlin war ich gar nicht auf einem Depeche Mode Konzert, aber in Mannheim war ich es dann. Und es war so eine Band, die für mich immer mitlief. Also ein neues Album, auch jetzt, ne? Ist ja gerade so alt, das Album. Zack, das Album muss ich natürlich hören.
Ja.
Und es gibt so, ich habe einen Fritz-Kollegen gehabt vom Radio, der ist ein absoluter Ultra-Fan, wie auch dieses Album heißt.
Ja, ja.
Der kann im Prinzip jede Textstelle nach vorne und nach hinten, vorn und rückwärts singen. Der hat, glaube ich, kein einziges Konzert ausgelassen. Das ist bei mir nicht so, aber es ist eine Band, die für mich so eine Art Must-Have ist. Und ich finde auch, gerade weil es sie so lange gibt, weil sie so eine durchgängige Qualität hat, weil es eben stilistisch auch ähnelt dem, was man eben hört. Sie sind eigentlich immer noch bei ihrem Synthie-Pop-Prinzip. Und das habe ich wahnsinnig immer gerne
gehört. Kehren fast gerade wieder, komm, wir stehen das mal wieder vorne da so hin. Ich meine, so eine Band auf der Ideenexpo werden wir wahrscheinlich nie sehen, weil das nicht bezahlbar ist.
Ne? Ja, das würde ich auch sagen.
Aber ihr habt ja schon Top-Acts da.
Es sind Top-Acts, genau. Aber man muss irgendwann sagen, weil es ja auch ein kostenloses Event ist, da wird es dann irgendwann auch schwierig.
Das ist übrigens ganz wichtig,
weil meine Kinder würden jetzt wahrscheinlich nicht Depeche Mode
sagen.
Auch wenn ich versucht habe, es mit dem neuen Album. Und mein Sohn meinte, ach, einige Sachen gar nicht so schlecht. Aber ob das jetzt Depeche Mode Fans werden, ich
weiß nicht. Die Musik muss dann immer dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ne? Also das müsst ihr ja tatsächlich immer mitdenken. Ihr müsst ja wirklich euer Ohr, ihr habt ja unheimlich viel mit Influencern und YouTubern zu tun. Also dieses Scharnier in diese Jugendszene, in die Sprache, in die Themen, in die visuellen Typen, die da auch so im Netz sind, Social Media, das ist ja auch anstrengend oder ist das?
Ja, ich finde, dafür hast du ja aber auch Menschen um dich herum.
Ja.
Also auch zum Beispiel eben Dienstleister.
Team,
ja, nicht nur mein Team, sondern auch eben externe oder wenn du mit Hannover Concerts und so zu tun hast, die das natürlich sehr genau einschätzen können. Mhm. Wer ist verfügbar? Was ist gerade gut? Was könnte nächstes Jahr ein Trend werden? Dafür würde ich auch sagen, brauchst du Menschen, die dafür ein Ohr haben, die dafür ein Auge haben und von denen du dich dann eben auch beraten lassen kannst. Da kann man immer noch sagen, du, habe ich mir angehört, sehe ich nicht so. Aber trotzdem brauchst du da, glaube ich, eine Vielzahl von Meinungen, um da dann auch einen guten Weg für alle rauszufinden.
Vielzahl von Meinungen ist ein gutes Stichwort. Du hast das Wort einmal jetzt schon genannt. Normalerweise kommt es ja relativ häufig, wenn man so in die Zukunft guckt, Transformation. Du hast gesagt, Mobilitätswende, Energiewende, wir haben eine geopolitische Wende, wir haben sogar eine Zeitenwende, eine Arbeitswende, eine Bildungswende. Und hinter diesen ganzen Wendemanövern stecken ja auch sehr viele Anspruchsgruppen für Kommunikation. Du bist ja Geschäftsführer Marketing und Kommunikation. Wenn man jetzt eben noch mal so ein bisschen überlegt, mit wem kommuniziert ihr eigentlich? Also du hast gesagt, ihr kommuniziert mit Unternehmen, damit die Aussteller werden. Dann kommuniziert ihr ja mit Lehrern, damit die sich auf den Weg machen. Dann kommuniziert ihr mit den Schülern, dann kommuniziert ihr mit der Politik. Erzähl mal ein bisschen, wie man diese verschiedenen Anspruchsgruppen alle unter einen Hut kriegt. Das ist ja anscheinend auch ein bisschen deine Stärke, weil du mit allen irgendwo ja diese Beziehungen aufbaust und dann sozusagen so ein bisschen wie so ein Orchesterleiter alle Stimmen zusammenbringen musst.
Also ich würde sagen, ein guter Plan ist alles. Wir haben in meiner ersten Woche uns am Whiteboard zusammengesetzt und haben uns dann auch mal mit Strichen klar gemacht, wohin kommunizieren wir in welche Richtungen. Das war für uns deshalb sehr wichtig, einmal auch für uns selber zu erfassen und den Überblick zu behalten, was müssen wir eigentlich für welche Zielgruppe bieten. Und das ist eben, und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung der Ideenexpo, nicht immer kohärent. Weil das, was die junge Zielgruppe möchte, ist nicht zwingend das, was ein Unternehmen erwartet. Oder wie ich es bei TikTok immer sage, wenn ich es unmöglich finde, dann ist es richtig. Weil das ist halt dann auch für mich gefühlt zum ersten Mal ein Medium, in dem bin ich nicht mehr zu Hause mit 48. Mit Insta komme ich gut klar, Facebook ist eh tot, Twitter ist so gut wie tot, LinkedIn lieben wir alle in unserer Position. Aber mit TikTok, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich nichts zu tun. Und da zum Beispiel, auch da, weil du auch gerade gesagt hast, viele Stimmen, da brauche ich andere Menschen, andere Meinungen. Da brauche ich Leute, die da affiner sind für. Das sind übrigens auch immer wieder Menschen, die uns auch Richtung Ideenexpo helfen. Welche Influencer sind die richtigen? Wie kommunizieren wir da richtig, um das System auf TikTok auch hochzuziehen zum Beispiel? Und auch bei den anderen Bereichen müssen wir einfach diversifizieren. Wie sprechen wir mit wem? Wie sprechen wir auch wen an? Bekommen die Lehrer einen Brief? Bekommen die eine Mail? Wie oft bekommen die was von uns? Wie kommunizieren wir mit der Politik? Habe ich auch gerade eine neue Idee im Kopf, wollen wir demnächst hochziehen. Also auch da sozusagen Kommunikation institutionalisieren und die Kanäle nutzen, die dann dafür die richtigen sind. Und du hast es angesprochen, das ist eigentlich die wichtigste Differenzierung. Und an der arbeite ich auch, seit ich da bin. Die Kommunikation mit Unternehmen ist für uns total relevant. Und das heißt aber auch, du musst die Marke Ideenexpo, also die 9 Tage, die wir da machen alle 2 Jahre, noch so ein kleines bisschen entkoppeln und dafür einen Überbau schaffen. Das ist zum Beispiel bei uns ganz wichtig gewesen. Wir haben gefragt, wo ist denn eigentlich unsere Kompetenz? Unsere Kompetenz ist ja nicht nur ein fantastisches Event 9 Tage alle 2 Jahre anzustellen. Unsere Kompetenz ist das Thema Fachkräfte.
Ja.
Denn das ist das Thema, was wir jeden Tag beackern. Deshalb haben wir damals auch den Newsroom bei uns auf der Seite aufgebaut. Wir machen immer wieder Podcasts, Interviews, Gespräche, Videos mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die uns erklären, was ist mein Problem, wie mache ich das? Und du kennst das selber, wenn du auch mal als Keynote-Speaker eingeladen bist. Wir brauchen diesen Input für uns auch, weil die uns bestimmte Dinge erklären, wie die das machen, die wir aber für unseren Kopf wieder brauchen. Und wir sind dadurch als Ideenexpo eben auch ein Gesprächspartner auf Augenhöhe für Unternehmen. Und das muss ich auch sein, denn die sind mein Geschäftspartner. Ja, ja, und die zweite Zielgruppe muss ich dann mit einer ganz anderen Ansprache bedienen. Das sind dann eben die Jugendlichen. Das ist dann wieder die zweite Kernzielgruppe.
Also da kann man ja sagen, jedem Zuschauer dir folgen auf LinkedIn und auf den anderen Social-Media-Kanälen. Du bist ein wunderbarer Moderator, bist ja auch Podcaster, hast tatsächlich immer ganz tolle Leute da, hast ja auch, glaube ich, einen steilen Rhythmus, so einmal die Woche oder so. Hast
ja, du, wir haben gar keinen richtigen Rhythmus. Wir haben gesagt, wir gucken mal, wer was will. Ja. Das ist ein schriftliches Interview. Aber ganz viele wollen halt im Moment einen Podcast auch.
Ja, das
ich habe manchmal auch schon eine Handbremse angezogen und habe gesagt, okay, pass mal auf, also da muss ja irgendwo auch mal 2 Wochen dazwischen liegen.
Ein bisschen Pause.
Aber ja, viele finden es halt gut. Ne?
Aber sag noch mal eine Geschichte, Lehrer. Ne? Lehrer, das ist ja so ein bisschen der Gatekeeper, so fahren wir da hin oder fahren wir denn nicht hin, liebe Klasse etc. Nun ist ja Lehrer sein heutzutage jetzt auch nicht unbedingt einfach geworden. Mhm. Bezahlung und vielleicht auch der Stress und Aggressivität. Also in der Schule ist schon ordentlich was los. Wie erreicht er die denn? Wie könnt ihr denn Lehrer motivieren zu sagen, kommt, ihr müsst jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, ein bisschen freiwillig mehr machen. Kann man das? Klappt das?
Ja, ich glaube übrigens auch, dass es wie in einem ganz normalen Unternehmen so ist. Mhm. Also mein Learning jetzt auch aus diesen ganzen Tagen Roadshow, wo ich ja ganz viele Schulen gesehen habe von innen. Gestern war ich in einer Realschule in Hildesheim.
Ja.
Fantastische Schulleiterin. Ein Robotikraum in einer Realschule eingerichtet. Cool. Ein toller Handwerkerraum. Die machen Kooperationen mit Unternehmen. Mhm. Da habe ich 2 junge Lehrkräfte kennengelernt. Mhm. Mega motiviert. Mhm. Und ich glaube eben, dass es solche Menschen an jeder Schule gibt. Mhm. Wir kennen das aus unseren Unternehmen. Nicht 100% deiner Belegschaft sind 100% motiviert. Das ist eben in jedem Unternehmen so. Mhm. Aber es reicht ja, wenn 20-30% Frontrunner sind und mega motiviert sind. Und die hast du eigentlich an nahezu jeder Schule.
Okay.
Und das habe ich jetzt festgestellt bei diesen ganzen Schulen, die wir gesehen haben, dass du immer wieder tolle Lehrkräfte kennenlernst, tolle Schuldirektorinnen und Direktoren auch kennenlernst, die wirklich von ihrer Arbeit auch immer noch überzeugt sind. Und du hast recht, ich sehe auch wahnsinnige Probleme in den Schulen beim Thema Berufsorientierung, auch strukturelle Probleme. Mhm. Aber die guten Menschen, die da auch arbeiten in diesem System, die sind ja nicht plötzlich weg, die sind immer noch da. Und wenn du die wirklich matchst mit so einem Event wie der Ideenexpo, was ja für eine Schule auch ein wahnsinniger Anreiz ist, sozusagen auch Schülermotivation zu schaffen, dann kriegst du die damit auch.
Ja. Mhm. Wichtiges Asset bei euch ist Nachhaltigkeit. Oder andersrum gesagt, Kinder und Jugendliche werden mit Nachhaltigkeit jetzt nochmal ganz anders konfrontiert. Ehrlich gesagt, dürfen die auch als vielleicht letzte Generation uns konfrontieren und sagen, sag mal, was habt ihr denn da gemacht? Also ich finde, wir haben da alle so ein bisschen was gerade zu ruckeln. Stichwort Engagement, Nachhaltigkeit. Fridays for Future habe ich gesehen, ist auch bei euch, also wird auch drüber getalkt. Also ihr seid da sehr verbunden. Welchen Stellenwert hat das jetzt in der Programmplanung? Könnt ihr tatsächlich, du hast Healthy Planet schon erwähnt, gibt es noch andere Themen, wo ihr sagt, da repräsentieren wir diesem Thema? A, also auf großer Fläche geben wir dem Raum und B, haben wir auch eine Botschaft vielleicht sogar? Ist die Ideenexpo auch ein Transformationsraum?
Also Botschaft wäre mir zu viel, weil das finde ich, führt mich dann einfach zu weit vom Kern des Themas weg. Mhm. Aber für uns hat Nachhaltigkeit natürlich in 2 Belangen, ist das für uns ein ganz wichtiges Thema. Das erste übrigens bei uns selbst.
Ja.
Also wir prüfen sehr genau, was ist nötig, was ist nicht nötig. Das geht bis zu Giveaways. Mhm. Wollen wir das wirklich haben? Was hat das da für eine Verpackung? Mhm. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Es gab auch so Giveaways, bei denen wir sagen, da verteilen wir jetzt noch den Rest, aber das wollen wir nicht nochmal nachbestellen. Wenn wir Werbemittel bestellen, gehen wir mittlerweile ganz anders ran, wo wir sagen, es wird hier nicht umgebrandet, wir machen das jetzt mit dem, was wir haben und das wird jetzt erstmal so funktionieren, weil wir einfach nicht ständig irgendwas nachproduzieren wollen. Mhm. Und auch in den Hallen und natürlich auf dem Messegelände selbst, wo wir ganz genau gucken, natürlich ist das ein irrwitziger Aufwand, dieser Aufbau auf 110.000 Quadratmetern. Aber da gucken wir inzwischen ganz genau hin, was ist nötig und was haben wir vielleicht früher mal gemacht, was wir so aber gar nicht hätten machen sollen. Also das ist für uns schon mal ein ganz wichtiges Thema. Und dann findest du automatisch das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, nicht nur eben im Bereich Healthy Planet. Mhm. Du findest es in ganz vielen Bereichen und das liegt daran, dass den Unternehmen das Thema halt immer wichtiger ist. Mhm. Und natürlich wird ein Volkswagen oder andere Unternehmen, Conti, ne, ZF, auch die
Tesla
großen und die kleinen, Tesla, ja. Die werden auch alle dieses Thema bei sich spielen, weil es für die Unternehmen einfach mittlerweile ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und deshalb, glaube ich, wird sich dieses Thema eben in jeder Halle in irgendeiner Form wiederfinden lassen, weil die Unternehmen es auf jeden Fall in ihre Ausstellung in irgendeiner Form vermutlich einfließen lassen.
Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Anderes Top-Thema, KI. Welche Rolle spielt KI für die Ideenexpo? Wird das auch ein eigener Bereich werden?
Oder?
Das
haben wir noch nicht entschieden. Na klar, es gibt immer diese Tech-Area, diese Gaming-Area. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was die Unternehmer selber machen. Mhm. Also, und die Aussteller. Also, was spielt bei dir zum Beispiel im Bereich KI für eine Rolle? Mhm. Wie kannst du das darstellen? Mhm. Wir werden auf jeden Fall beim Thema Bühnenprogramm das Thema KI sehr stark spielen im kommenden Jahr. Das ist schon in der Planung. Da muss man so ein bisschen überlegen, was sind die Formate? Es wird oft dann, weil du kennst das, wenn du auf einer größeren Bühne planst, das darf nicht zu kleinteilig werden. Das muss sozusagen auch der Menschenmenge unten noch irgendwie klar sein. Da kann keiner mit dem Laptop oben stehen und kann irgendwas programmieren. Das funktioniert dann nicht mehr. Also die Frage ist, wie übersetzt du das Thema auf eine große Bühne? Aber das wird ein wichtiges Thema werden. Wenn man auf eine Ideenexpo selber guckt, muss ich sagen, ich würde natürlich viel mehr KI gerne auch in meinem Unternehmen nutzen. Mhm. Aber wenn du ein Unternehmen mit 17 Menschen hast, dann ist das gar nicht so einfach. Ja? Mhm. Wo ist mein KI-Fachmann in so einer Gruppe meine Fachfrau?
Ja.
Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, auch für uns wird vielleicht noch nicht jetzt heute und in diesem Jahr, aber das Thema KI auch als Unternehmen immer wichtiger werden. Ja. Wie können wir zum Beispiel auch aus den Daten, die wir haben, noch besser lernen, aus 24er-Daten, die wir dann haben, noch besser lernen, was kann daraus entstehen? Also nicht nur mal kurz einen Text machen mit KI, sondern eben auch wirklich dieses Tool einfach stärker nutzen. Aber ich glaube, dann wird sich in vielen Unternehmen auch das Unternehmen intern verändern, weil man braucht dann Menschen dafür, die das können.
Einfach. Ja, es ist nicht entweder oder, sondern es ist immer miteinander.
Genau.
Also die Menschen müssen mit diesen neuen Kollegen KI einfach besser werden, dürfen keine Angst haben. Ein großes psychologisches Thema. Und ich glaube, den Kindern und Jugendlichen, die jetzt so reinkommen in diese Berufswelt, denen wird das irgendwann auch als eine ganz normale Technologie begegnen.
Absolut.
Für uns ist das jetzt ganz Besonderes. Ja, wir haben da Hollywood-Filme drüber gesehen, haben da so unsere Bilder zu gemacht. Aber ich glaube, so nativ, wie die mit dem Internet und der Vernetzung groß werden, so werden die jetzt mit KI groß.
Genau. Und viele Probleme, die wir heute sehen, wird es vielleicht in 5 Jahren gar nicht mehr geben.
Wollte ich gerade sagen, weil das ganz normal ist.
Genau.
So, ganz normal ist auch, dass wir um diese Zeit jetzt so langsam sicher die letzte Platte auflegen, nochmal einen Hit raushauen.
Ja, ich muss natürlich noch die Band, für die ich natürlich als Junge oft verlacht worden bin.
Ja.
Weil ich meine, wer hört denn Aha?
Also bitte Das haben öfter Damen gehört, oder?
Hunting High and
Aber
Low.
Aber Morten und so. Hackett hieß
ja, glaube ich. Ich finde Morten Hackett toll. Meine Frau mag ja diese hohen Stimmen nicht.
Ja,
diese Kopfstimmen. Ja, die fand das immer ganz furchtbar.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, glaube ich, mehrere Alben von Aha und fand die immer ganz toll.
Ja.
Muss mich aber auch eine Menge, also ich glaube, bei Radio Fritz hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, ich weiß nicht, ob die jemals Aha gespielt haben.
Ja, ja,
aber
ja.
Da hätte ich das nicht so laut sagen dürfen. Aber jetzt bin ich 48, weißt du, jetzt ist mir alles egal.
Kann man
ich habe immer gerne Aha gehört.
Sehr gut, sehr gut. Das passt ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen zur Ideenexpo, ne? Dieses Aha. So
das
Aha-Effekt irgendwie so.
Versteht nur keiner mehr, weil keiner mehr Aha kennt von der Zielgruppe.
Wobei es da, glaube ich, sogar auch ein Revival gab. Also wenn ich nicht ganz falsch bin.
Aber auch da, wir finden das vielleicht ganz interessant, aber die Zielgruppe,
naja. Ja, ich kenne das auch. So, wir gehen in den Endspurt und der Endspurt beginnt immer mit der guten Fee. Jetzt kommt diese gute Fee zu dir, lieber Martin. Du hast jetzt einen großen Wunsch frei. Was würdest du dir eigentlich von der guten Fee wünschen? Um deine Arbeit im Vorfeld zum Juni 2024, die neue Ideenexpo, was würdest du dir wünschen?
Gesundheit für alle meine Kolleginnen und Kollegen. Denn das ist wirklich wichtig. Es ist ein Team aus 17 Menschen.
Ja.
Und je näher der Termin rückt, desto wichtiger wird jeder Einzelne von denen. Und wenn du dann Krankheitsfälle hast, ist das in so einem kleinen Team gar nicht so einfach. Ich sage nur letztes Jahr Corona. Naja,
also drücken wir uns mal die Daumen, dass dieses Thema jetzt zu ist. Ne?
Das ist so genau, das ist also wirklich ein ganz wichtiges Thema, dass alle an Bord sind, dass alle Spaß haben und dass alle hochmotiviert da reingehen können und gesund bleiben. Und zwar wir alle zusammen. Ja.
Finde ich toll, dass du das sagst, weil tatsächlich ohne Gesundheit geht gar nichts, haben wir alle gut gelernt. So, dann gehen wir jetzt aber nochmal in die Zukunft, nämlich ins Jahr 2030. Mhm. Ist noch ein bisschen hin.
Doch, irgendwie da bin ich so, 50.
Ja, das bin ich sogar auch schon irgendwie so. Aber du kannst das dir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Geht ganz einfach. Wir beamen uns jetzt, irgendwann geht das ja wahrscheinlich auch mal, wir beamen uns ins Jahr 2030. Ich beginne den Satz und du vollendest ihn einfach, damit da eine gute Botschaft draus wird. Die Marke Ideenexpo wird 2030
immer noch ein starker Leuchtturm für Hannover und Niedersachsen und eine großartige Veranstaltung sein.
Sehr gut. Wer 2030 auf eine Ideenexpo kommt, der wird
vermutlich noch mehr Digitalisierungsprojekte sehen, möglicherweise auch noch mehr New Work-Erfahrungen machen und in vielen Unternehmen vielleicht auch noch stärker eine andere Realität sehen, als wir sie heute schon kennen, obwohl wir schon viel darüber reden.
Sehr gut. Unternehmen werden im Jahr 2030 auf der Ideenexpo
hoffentlich immer noch ein total positives Erlebnis haben, sowohl was ihr Kontakt zu jungen Menschen ist, als auch für sich intern, weil viele Unternehmen eben auch für sich intern und für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für ihre Azubis ein ganz großes Asset sehen, als Team zusammenzuwachsen, 9 Tage großen Spaß zu haben und das auch für sich intern als Employer Branding zu begreifen.
Sehr gut. Die Arbeitswelt von morgen wird auf der Ideenexpo 2030
eine wichtige Rolle spielen, nur nicht für uns, denn auch wir werden 2030 wahnsinnig viel zu tun haben. Es wird sich nicht von selber machen, so ein großes Event in der Dimension. Insofern, die Arbeitswelt von morgen wird moderner, sie wird wahrscheinlich digitaler, sie wird große New Work-Elemente haben und trotzdem werden wir 9 Tage auf dem Messegelände überall ranrocken müssen.
Sehr gut. So, und jetzt nochmal die ganz persönliche. In 2030 werde ich Martin Brüning
54 sein. Noch weniger Haare haben, mehr graue Haare haben, aber im Grunde meines Herzens immer noch derselbe sein, der ich heute bin. Oder wie ich mal der Kultusministerin gesagt habe, als wir oben auf einem Podium saßen, ich bin 48, weiß immer noch nicht so richtig, was ich werden will. Und eigentlich würde ich es gern mit 54 immer noch nicht wissen. Das Leben ist bunt.
Das Leben ist bunt. Das ist ein tolles Ende und eine tolle Maxime. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir jetzt alles Gute auf den Touren, die du noch machst, die Podcasts von dir hören, lernen, was die Unternehmen denken, kann ich jedem nur empfehlen. Und ich freue mich und wir sehen uns ganz bald und spätestens auf der Ideenexpo im Juni nächsten Jahres.
8. bis 16. Juni 2024.
Das ist im Kalender schon mal vorzumerken. Und wenn Sie da auch dran Spaß gehabt haben, dann schalten Sie einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk aus dem Überwegs.